Meine Damen und Herren, das Thema, das Sie mir gestellt haben, ist sicher nicht einfach. Und zwar deswegen nicht, weil über die Begriffe Ehre und Adel sich die Gelehrten streiten und weil die Praxis durchaus nicht einheitlich geübt wird. Ich möchte einige Vorbemerkungen vorausschicken. Meine Aufgabe fasse ich so auf, dass sie eine Art Fortsetzungsarbeit darstellt. Ich möchte also bei Ihnen die Kenntnis der Vorträge voraussetzen, die diesen Themen schon gewidmet worden sind, also der Vorträge von Professor von Sievers, von Baron Wilhelm Wrangel und auch meinen Vortrag, den ich in Essen gehalten habe. Vielleicht auch den Abschnitt aus dem Referat von Professor Wittram über Hamilkar Völkersam, den die baltischen Briefe im Oktober 1956 unter der Überschrift Noblesse oblige veröffentlicht haben. Nun, ich will Ihnen gestehen, meine Damen und Herren, dass ich verhältnismäßig spät erst die Notwendigkeit empfunden habe, mich gedanklich mit den Begriffen Adel und Ehre auseinanderzusetzen. Denn unsere Väter, die haben sich das Verständnis für diese Dinge aus der Praxis der Umwelt angeeignet. Aber ich weiß, dass die heutige Jugend ja viel stärker als wir auf ihr Selbstverständnis in den Punkten dieses Themas angesprochen wird. Auch wir sind gewiss in den Zeiten des revolutionären Umbruchs von den neuen Kräften, die damals hochkamen, auf unser Selbstverständnis angesprochen worden, und zwar in einer höhnischen, wegwerfenden Art. Und die hatten es damals sicher schwer, unser aristokratisches Sein zu begründen. Das wird Ihnen vielleicht gedanklich ebenso schwer fallen, aber doch ist die Form, in der man sich mit Ihnen über diese Dinge unterhalten wird, wahrscheinlich eine liebenswürdige als diejenige, die wir damals in den Übergangszeiten erlebt haben. Aber jedenfalls müssen Sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und da ich das weiß und Ihnen helfen will, habe ich eingewilligt, zu Ihnen zu sprechen, obwohl ich kein Philosoph und auch kein Soziologe, das heißt auch kein Wissenschaftler bin, sondern aus der praktischen Arbeit in diese Dinge hineingeraten bin. Das ist die erste Vorbemerkung, die sich auf die Aufgabe bezog. Und die zweite zum Redner. Sie haben sich wahrscheinlich nicht ohne Gedanken einen Redner ausgewählt, der noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, also das baltische Feudalsystem noch selbst erlebt hat, wenn auch freilich nicht ohne sichtbare Risse. Als ich jung war, da verwalteten unsere baltischen Ritterschaften noch das Land und die Landtage der Großgrundbesitzer berieten darüber und die Chortage regelten die Angelegenheiten des Adels und seines Verhaltens, in dessen Ehrenkodex die junge Generation damals noch ohne systematische Belehrung hineinwachsen konnte. In der Zeit meiner Jugend, ich erinnere mich noch deutlich, gab es noch eine Reihe von Pistolen, Duellen, Institution und Gesinnung. Entsprachen einander noch, waren, sag ich euch mal, aufeinander eingestellt. Ich habe dann allerdings erlebt, wie die Institutionen zusammenbrachen, mit denen der Adel eng verbunden war, und die Gesinnung musste allein fortwirken. Ich bin gezwungen gewesen, anderen ein Beispiel zu geben, während doch viele der Leitbilder zerbrachen, an denen ich mich selbst ausgerichtet hatte. Die Vorstellung von unserem ritterschaftlichen Sein, die baltische Lebensordnung, die Monarchien und vieles andere. Und in der harten Nachkriegsschule wurde man dann sehr stark auf die Probe gestellt. Und damals musste es sich zeigen, ob die Gesinnung noch wirksam war, die sich aus den Institutionen von Adel und Ehre abzuleiten hatte. Und Haltung wurde von einem Edelmann auch dann noch erwartet, als die Stützen, an denen er sich bisher halten konnte oder die ihn sogar im Griff hatten, entfallen waren. Die Gemeinschaft war gelockert, man hatte oft allein seinen Mann zu stehen. Nun, meine Damen und Herren, wer lebt ohne Versuchung? Goethe hat einmal gesagt, ich sehe keinen Fehler begehen, den ich nicht selbst auch begangen hätte. So ausgedrückt ist das, meine ich, wohl übertrieben, aber Goethe hat vermutlich recht, wenn er damit die offene Möglichkeit meint, der Versuchung zu unterliegen. Und als die Kraft des institutionellen Schwand blieb, immer noch die Hoffnung auf den Widerstand der Gesinnung. Waren Christentum, war Adel abgetan oder verpflichteten sie noch? Das war für uns junge Leute damals die Frage, die viele von uns leider häufig allein beantworten mussten. Nun, warum erzähle ich Ihnen das? Damit Sie nicht glauben, dass ich hier vorhabe, Ihnen über abstrakte, unwandelbare Grundsätze zu referieren. Ich habe selbst um Erklärung ringen müssen und vielleicht wollten Sie gerade deswegen meine Meinung hören. Und wir wollen gemeinsam versuchen, die Probe zu bestehen, auf die Adel und Ehre in der heutigen Zeit gestellt werden. Adel und Ehre fordern zur Stellungnahme heraus, und das Leben stellt jeden vor diese Aufgabe. Und eine dritte Vorbemerkung über die Angesprochenen. Ehre und Adel sind aufeinander bezogen, aber Ehre ist kein Monopol des Adels. Und diese Anmerkung ist wichtig. Wir sollen uns nicht einbilden, dass wir ein Vorrecht hätten, die Ehre für uns in Anspruch zu nehmen, ebenso wenig wie wir adlige Gesinnung für uns allein monopolisieren dürfen. Das Recht allein, eine adlige Gesinnung zu haben, konnte dem Adel genommen werden, ohne dass er deswegen aufhören musste zu existieren. Aber ohne Ehrauffassung, meine Damen und Herren, müsste der Adel vergehen. Und der Edelmann muss gerade deswegen über die Ehre als Verhaltensform und Verhaltensinhalt nachdenken, weil er sie und sich mit ihr zu verteidigen hat. Wir haben ja auch eine Ehrenordnung und eine Ehrengerichtsordnung und müssen sie nicht nur kennen, sondern auch beurteilen können und zu handhaben verstehen. Die Diskussionen über die schlagenden Verbindungen und die Mensuren schneiden auch die Rolle an, die die Ehre in weltanschaulicher Hinsicht spielt. Und wir gehören unter verschiedenen Gesellschaftskernen mit stärkerer oder schwächerer Verpflichtung zu den Ersteren. Aber wir müssen stets das richtige Maß der Verpflichtung finden, für unsere Gemeinschaft gemeinsam neu feststellen. Prosaisch ausgedrückt würde ich sagen, dass wir uns nicht auf den Kopf spucken lassen sollen, aber andererseits auch nicht jede Kränkung gleich als Entehrung überbewerten. In der Bibel heißt es, wer hat, dem wird gegeben. Man kann dieses Wort umwandeln und sagen, wer Ehre hat, dem wird Ehre erboten. Wer keine Ehre hat, obwohl er weiß, was Ehre ist, wird immer anders beurteilt als jemand, der keine Ehre hat, jedoch nicht weiß, was Ehre ist. Und nun ein kurzer Themenaufriss. Vorausgesetzt, dass wir von Kriegen verschont bleiben, möchte ich meinen, dass wir der Festigung des gelockerten Institutionellen entgegensehen können. Und darum wollen wir uns darüber unterrichten, was über die Begriffe Adel und Ehre von anderen gedacht und gesagt worden ist. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir den Begriff der Ehre zunächst philosophisch, dann rechtlich und schließlich soziologisch betrachten und dann zum Adel als einer soziologischen Gegebenheit und unseren gegenwärtigen Aufgaben der Praxis also überzugehen. Nun kommen wir zu dem ersten Teil, den ich mit Ehre überschreibe, also etwa römisch A. Der Begriff der Ehre ist schwierig zu bestimmen. Vielleicht ist es sogar unmöglich, da Ehre eine sehr komplizierte Vielfalt von wechselseitig bezogenen Empfindungen, Sittlichkeitsnormen und Formen, von philosophischen, rechtlichen und soziologischen Vorstellungen, von sehr subjektiven und objektiven Tatbeständen ist. Merkwürdigerweise ergibt sich trotz ihrer Vielzahl doch immer ein Gesamtwert. Ehre ist abhängig von den jeweiligen Weltanschauungen und von der Kulturstufe der Gesellschaft. Ehre ist also wandelbar. Das vermindert ihre Bedeutung aber nicht, denn hier auf Erden ist ja nichts ewig. Ausgenommen werden kann von dieser Zeitabhängigkeit vielleicht nur das zeitlose christliche Verständnis von Menschenwürde, die davon abgeleitet wird, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Solcher Menschenwürde haftet eine bestimmte Ehre an, die auf Gott bezogen ist. Wenn die menschliche Ehre sich auch begrifflich nicht festlegen lässt, so übt sie aber dennoch einen beständigen Einfluss aus. Und in Übergangszeiten werden die Ehrbegriffe freilich von der Tendenz zur Umwertung erfasst, die gegenwärtig oft in die Gefahrenzone der Relativierung gerät. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen dem gültigen Kern und zwischen Formalismus. Auch die Ehre unterliegt der Gefahr der Veräußerlichung und der Erstarrung. Sie kennen ja, meine Damen und Herren, alle das Beispiel von Don Quixote, das versinnbildlicht, wie Überlebtes lächerlich werden kann. Das Thema Ehre gehört zur Charakterbildung. Ehre kann man wie wirkliche Bildung nicht aus Büchern lernen, aber man kann in ihr von seiner Ehrgemeinschaft unterwiesen werden. Und ich glaube, unsere Gemeinschaft hat auch diesen Sinn, dass sie uns gegenseitig hilft, über diese Fragen Klarheit zu gewinnen. Die Philosophen, das wäre jetzt römisch 1, unterscheiden zwischen äußerer Ehre und innerer Ehre. Die äußere Ehre ist das Ansehen, der Ruhm, die Verehrung, die jemand wegen seiner Tugend, seiner Stärke, seiner Leistung, seines Besitzes, seines Amtes genießt. Die innere Ehre bezieht sich auf Haltung und Gesinnung. Nennen wir das Ehrgefühl. Man spricht auch von der objektiven äußeren und von der subjektiven inneren Ehre. Aber diese Unterscheidung ist gewiss fragwürdig, denn Subjektives und Objektives überschneidet sich hier. Darum ist es auch nicht ganz schlüssig, wenn Schopenhauer sagt, die Ehre ist objektiv, die Meinung anderer von unserem Wert und subjektiv unsere Furcht vor dieser Meinung. Meinung und Furcht ergeben offensichtlich kein fest umrissenes Bild der Ehre, das allerdings nach Goethe meistenteils weniger Wirkliches als Mutmaßliches enthält. Aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass diese beiden Äußerungen nicht von Edelleuten stammen. Immerhin hat ein Landgerichtspräsident als Nicht-Edelmann, Dr. Helle, dem ich dieses Zitat verdanke, gesagt, trotz der Unsicherheit ihrer Grundlagen kommt die Ehre meist zu erstaunlich treffsicheren Urteilen, wie sie auf exaktem Wege kaum zu erlangen wäre. Nach dem philosophischen Wörterbuch, das von Hoffmeister herausgegeben ist, ist die Ehre die Geltung der Person vor sich selbst und vor den Mitmenschen im Hinblick auf ihr Sein und ihre Leistung. Ehre ist danach in erster Linie nicht ein sittlicher Wert, sondern ein metaphysischer, der die Sittlichkeit, die darauf beruht, erst ermöglicht. Echte Ehre erlangt nur der, dem es nicht um Ehrung, sondern um den Inhalt der Ehre zu tun ist. Und wie mir scheint, ist damit angedeutet, dass Ehre etwas Irrationales ist, das bestimmte Taten auslöst, aber auch andere verhindert. Ehre kann ins Unethische und Unechte abgleiten und wird dann zu Ehrgeiz und Ehrsucht, wenn nicht das Wahre und Sittliche um seiner selbst willen und die Leistung als solche erstrebt werden, sondern nur Mittel zum Zweck der Erlangung von Ehre sind. Im großen Herder heißt es, dem Ehrgeiz entartet das Streben nach Ehre zu einem Erheischen äußerer Ehre, bei dem die Lauterkeit der Mittel gering geachtet wird. In der Adelswelt Homers sind die Helden unermüdlich in gegenseitiger Ehrerweisung. Darauf beruht ihre ganze gesellschaftliche Ordnung. Ihre Ehrliebe ist unersättlich. Ehrverweigerung führt die größten Tragödien herauf, an denen sich die griechischen Götter, die in ihrer Ehre ebenfalls sehr verletzlich waren, sehr aktiv beteiligen. Wenn Sie an die Ilias, an die Odyssee zurückdenken, die einige von Ihnen sicher kennen, dann wissen Sie, was damit gemeint ist. An diese langen Auseinandersetzungen denkt man unwillkürlich zurück, die zwischen den Helden damals um das Problem der Ehre und der Ehrung geführt wurden. Und von dem Ausgang dieser Auseinandersetzung hing dann sehr oft überhaupt ihre aktive Teilnahme an dem Kampf ab. Nach Aristoteles trachten die Menschen nach Ehre, um sich ihres eigenen Wertes, ihrer Tüchtigkeit zu vergewissern. Aber sie streben danach, geehrt zu werden von urteilsfähigen Leuten, denen sie bekannt sind und aufgrund ihres wirklichen Wertes beurteilt werden können. Sie erkennen den Wert selbst, aber trotzdem als das Höchste an. Auch dem frühgermanischen Menschen ist Ehre etwas Unentbehrliches. Ohne Ehre verliert der Mensch überhaupt sein Menschentum. Die Sittenlehre der Edda und der Islandssage ist darin sehr aufschlussreich. Die erlittene Kränkung ist wie eine Wunde, die sich nicht schließen kann, ehe sie beseitigt ist. Die Ehrverletzung muss gerecht werden. Ohne Zweifel steht nach unseren Begriffen in jener Zeit die äußere Ehre im Vordergrund. Aber sie ist die Ordnungsgrundlage. Sie verlangt sogar Einsatz und Opfer des Lebens. Und dieser Vorstellung entsprang der Zweikampf, der die Ehre wiederherstellen soll, wenn sie verletzt wurde. Der Zweikampf rächt, er vergilt, er schützt die persönliche Unabhängigkeit, er verteidigt das Recht, er beugt zugleich Verunglimpfungen vor. Und diese vorbeugende, das heißt erzieherische Funktion des Zweikampfs ist nicht zu übersehen. In gewisser Hinsicht war der Zweikampf auch ein öffentliches Rechtsmittel. In seinem Ausgang sah man auch eine Art Gottesurteil. Die Männer der Zweikampfsitte waren mehr Männer des Empfindens und Handelns als des begrifflichen Denkens. dem entsprachen auch die Regeln, die für die für den Zweikampf aufgestellt wurden. Die Duellsitte hatte ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert gehabt. Im Abendland hat sie sich im 16. Jahrhundert ausgebreitet, in Deutschland, übrigens erst zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und damals schon trotz staatlicher und auch kirchlicher Strafbestimmungen. In Frankreich wurden von 1589 bis 1607, also in 18 Jahren, 4000 Edelleute im Duell getötet. Ein Glück, dass wir nicht mehr in diesen Zeiten leben. Und König Heinrich IV. Hat 14.000 Edelleute, die sich duelliert haben, benadigt. In der Welt hat Lernet Hollenia hierüber noch andere Zahlen veröffentlicht, die allerdings grausig klingen. In Frankreich allein sollen im 17. Jahrhundert über 30.000 Edelleute im Zweikampf gefallen sein. Also ich habe keine Möglichkeit, diese Zahlen nachzuprüfen, aber ich möchte schon annehmen, dass das nicht so ganz falsch ist. Und wie ich schon sagte, hat sich ja diese Duellsitte in den östlichen Ländern noch recht lange erhalten, also gerade in Ungarn, in dem ehemaligen Russland, bei uns. Und hier führt Herr Lernet Hollenia das bekannte Beispiel an, das zwei der namhaftesten russischen Dichter, Puschkin und Lermontow, im Zweikampf gefallen sind. Das Duell war damals eine Art Selbstschutz, denn der Staat nicht zu bieten vermochte. Es war auch eine Spielregel, die man anwenden musste, wenn bestimmte Voraussetzungen vorlagen. Sonst wurde man aus dem Stand, der in diesem Ehrenkodex lebte, ausgestoßen. In dem Buch von Professor Rhein über die Ehre, das ich von Weimar und von Mirbach verdanke, ich möchte es ausdrücklich zitieren, weil ich ohne diese Lektüre wahrscheinlich nicht gewusst hätte, wie ich in so kurzer Frist überhaupt etwas Gültiges über diese Themen hätte aussagen können. In diesem Buch also ist von dem Zwang zur Blutrache die Rede, dem manche Völker bis in die heutigen Tage noch unterliegen. Da kennzeichnet ein Jugoslawe die Situation wie folgt. Wenn mich jemand in London beleidigt, dann drehe ich mich gar nicht um. Wenn ich in Berlin beleidigt werde, werde ich den Betreffenden verklagen. In Paris werde ich ihn anschimpfen, in Belgrad ihm die Zähne einschlagen und in Montenegro ihn niederschießen. Wer das nicht täte in Montenegro, wäre ein verlorener Mann. Das heißt, er würde seine äußere Ehre verloren haben, er würde nicht mehr das Menschentum, was von ihm erwartet wird, Menschentum in Anführungsstrichen selbstverständlich, repräsentieren. Ich selbst habe in meiner Jugend auch noch Blutrache miterlebt, und zwar als eine Form des Sittenstreits. Ich habe als 18-, 19-Jähriger im Ersten Weltkrieg in der sogenannten wilden kaukasischen Kavalleriedivision gedient, die sich aus mehreren, meist mohammedanischen Bergvölkern rekrutierte. Und innerhalb dieser Bergvölker galt damals die Blutrache noch. Während des Krieges bestand nun, da wir nicht im Kaukasus eingesetzt waren, sondern in Westrussland, in Galizien, eine Art Burgfrieden. Und dieser Burgfrieden ermöglichte es sogar, dass die Angehörigen der verfeindeten Sippen untereinander sehr gute Kameradschaft hielten, wie sie nun unter der gemeinsam zu bestehenden Gefahr sich ergibt. Aber kaum, dass wir wieder in Kaukasus zurückkehrten nach der Revolution, hörte dieser Burgfrieden auf und die Leute mussten sich dem Gesetz wieder fügen und mussten sich gegenseitig, soweit es sich um verfeindete Sippen handelten, nach dem Leben trachten. Also diese Dinge sind gar nicht so historisch entfernt. Und dann dachte ich sie an die Sitte der japanischen Feudalkaste, der Samurai erinnern, die ihre verletzte Ehre durch Selbstmord, das heißt durch Harakiri, sühnen. Sie sühnen durch Entleibung die Schmach, die ihnen widerfahren war. Aber nun ist das Interessante, dass derjenige, der Schuld an diesem Harakiri ist, das heißt Anlass zu der Ehrenkränkung gegeben hat, als Mörder vor den Richter gestellt wird und sich wegen Mordes zu verantworten hat. Aber dieses nur am Rande, denn für uns sind selbstverständlich die historischen Entwicklungen im germanischen Bereich maßgebend. Historisch gesehen können wir feststellen, dass mit der Zeit gegenüber der Bewertung einer Person nach der äußeren Ehre, also nach ihrem Ansehen, nach Leum und Ruf und Geltung, immer mehr die innere Ehre in den Vordergrund rückt. Die innere Ehre also wird Inbegriff der Persönlichkeitswertung, die auf der Ehrenhaftigkeit, auf der Menschenwürde beruht. Das Ehrbewusstsein, das Ehrgefühl, das Empfinden der Persönlichkeit von ihrem eigenen Wert drängt den Menschen, diese Ehre zu erhalten. Darin wirkt sich Christentum und humanistische Anschauung aus. Die innere Ehre wird als das schlechthin Wichtige angesehen. Man darf die Achtung vor sich selbst nicht verlieren. Dabei wird die innere Ehre vom Verhalten anderer gewissermaßen gelöst. Und das kann sogar bis zum Verzicht auf Verteidigung der äußeren Ehre gehen. Franz von Assisi zum Beispiel trat die äußere Ehre in den Staub, er brachte sie seinem Heiland als Opfer dar, ihm galt nur die innere Ehre. Ich führe das an, um zu zeigen, wie die Betonung sich verschiebt. Ich selbst meine allerdings, dass innere und äußere Ehre aufeinander bezogen sind und sich überhaupt nicht voneinander trennen lassen. Aber mit der Zeit sind in bestimmten Schichten die Anforderungen an die innere Ehre gestiegen. Es wurde mehr verlangt als nur der Ruf. Die äußere Ehre geriet deswegen jedoch keineswegs in Vergessenheit. Solange die staatliche Ordnung nicht ausreichte, die Ehre des Einzelnen oder der Gemeinschaft zu schützen, wurden dafür eigene Regeln aufgestellt, die jeweils nur für bestimmte soziologische Gruppen oder Schichten galten, wie für Ritter, für den Adel, für Offiziere oder Waffenstudenten. Diese Regeln fußten jedoch auf einem ungeschriebenen Gesetz. Auch Berufsstände sorgen und sorgten für solche interne Ehrenkodizes, nicht nur zu Zeiten der Zünfte etwa, sondern bis auf den heutigen Tag. Jetzt handelt es sich dabei allerdings meistens mehr um die Konkretisierung von Pflichten. Und Verstöße gegen sie werden auch vielfach nicht mehr durch Ehrengerichte, sondern etwa wie bei den Richtern im Disziplinarverfahren geahndet. Lassen wir uns bei diesen Andeutungen auf die wechselnden weltanschaulichen, philosophischen Bilder der Ehre begnügen. Es ergibt sich daraus, dass Ehre vielfältig ist, wie alles, was zum Leben gehört und sich nicht sehr gut für Abstraktionen eignet. Und ich möchte hier wiederholen, was ich in meinem Vortrag über die Aufgaben des baltischen Edelmanns in der heutigen Gegenwart gesagt habe, dass man sich dafür hüten soll, alles so lange zu analysieren, bis es nur den Nihilisten zunutze völlig zerredet ist. Besser als die Unterscheidung von innerer und äußerer Ehre scheint mir die Sache durch die beiden Ausdrücke Ehrgefühl und Ehrenkodex betroffen zu sein. Das Ehrgefühl ist ein irrationales Erlebnis, über das zwischen Edelleuten nicht diskutiert zu werden braucht. Erst das Vorhandensein allerdings eines solchen Ehrgefühls hat Adel überhaupt ermöglicht. Von seiner Intensität hängt die Zukunft des Adels auch ab. Über Ehrenkodex aber kann man sprechen, obwohl er keine schriftlich fixierte Ehrenordnung, sondern ein ungeschriebenes Gesetz ist, das von den betreffenden Gruppen anerkannt wird. Mir scheint es sogar wichtig, dass man darüber spricht und dass man versucht, eine Überforderung sowohl der Gemeinschaft wie des Einzelnen zu vermeiden, dem Edelmann aber andererseits auch nicht gestattet, in eine verallgemeinernde Nivellierung auszuweichen, die ihn der Veranlassung entheben könnte, selbst da einzugreifen, wo sein Ehrgefühl es ihm eigentlich vorschreibt. Nun, Römisch 2, das rechtliche Problem. Er ist Gegenstand rechtlicher Überlegungen, ein wichtiger rechtlicher Tatbestand, der geschützt wird. Im Wesentlichen handelt es sich dabei allerdings um die äußere Ehre, das Ansehen. Man kann sich und man soll sich mit diesem rechtlichen Schutz begnügen, behaupten einige. Frage, ob wir derselben Ansicht sein werden und sein können. Anstand und gute Sitten können nicht erzwungen werden. Aber der rechtliche Schutz deutet immerhin die Risikogrenze an, an der man sich Unannehmlichkeiten aussetzt, wenn man die Ehre eines anderen verletzt. Der rechtliche Ehrenschutz beschränkt sich auf ein gewisses Mindestmaß, dessen Verletzung aber strafbar ist. Nach unserem Strafrecht kann diese Verletzung in Verleumdung, wieder besseres Wissen, in übler Nachrede und Beschimpfung bestehen. Solche Ehrendelikte werden aber nicht vom Staats wegen verfolgt, sondern erst auf Antrag desjenigen, der sich beleidigt fühlt. Und wenn der Tatbestand der Ehrverletzung festgestellt ist, kann privatrechtlich Schadenersatz oder Schmerzensgeld eingeklagt werden. Nun ist ganz interessant, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik, die das Persönlichkeitsrecht sehr stark in den Vordergrund gerückt hat, das Grundgesetz sieht in dem Persönlichkeitsrecht ein Grundrecht und der wichtigste Bestandteil dieses Grundrechts ist die Ehre, ist die Menschenwürde. Und der Bundesgerichtshof neigt in letzter Zeit dazu, den Ehrenschutz noch zu verschärfen und die Würde des Menschen als unantastbar anzusehen. Und in ständiger Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof sozusagen ein allgemeines Persönlichkeitsrecht geschaffen und geht damit über das bürgerliche Gesetzbuch hinaus. Und wir werden es jetzt bald erleben, ob nun solche Rechtsnormen, die auf dem Wege der allgemeinen Übung oder höchstrichterlicher konstanter Rechtsprechung entstanden sind, in gesetzliches Recht gegossen wird. Nach Auffassung des 42. Deutschen Juristentages reichte bisher und reicht bisher der strafrechtliche und zivilrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechts nicht aus und man hat daher den Bundesjustizminister veranlasst, ein Gesetz auszuarbeiten über den zivilrechtlichen Persönlichkeits- und Ehrenschutz. Und dieser Referentenentwurf wird zurzeit oder ist gerade im Bundesrat beraten worden und es hat, wie Sie ja alle wissen, in der Presse eine sehr scharfe Auseinandersetzung darüber gegeben. Es wird auch wohl noch eine Reihe von Monaten fortgesetzt werden, weil die Presse darin eine Verletzung der freien Meinungsäußerung sieht oder sehen will. Die Presse ist ja, wie Sie wissen, in Wahrung berechtigter Interessen berechtigt, vieles zu veröffentlichen, was anderen als taktlos und nicht gegeben zu sein scheint. Es geht nun darum, das richtige Maß zu finden. Und in der Spannung zwischen der Ehre und der Freiheit der Meinungsäußerung liegt das Grundproblem, die Grundproblematik des heutigen Ehrenrechtsschutzes. Beide Lebensbereiche können nicht exakt festgelegt und abgegrenzt werden, solange die Schicht, die Recht setzt, sich kein klares Bild davon macht. Nun, ich bin selbst seit bald 40 Jahren Publizist und möchte an dieser Stelle doch anmerken, dass mir meine journalistischen Kollegen, wie mir scheint, doch sehr oft nicht verantwortungsbewusst handeln, wenn sie so grundsätzlich gegen das Bestreben der Regierung eingestellt sind, den Rechtsschutz, den Ehrenschutz der Persönlichkeit zu verstärken. Es ist allerdings fraglich, ob auf die Dauer solche Fragen mit Gesetzen überhaupt geregelt werden können und ob es nicht besser wäre, wenn durch Selbstkontrolle der Presse der Ehrenschutz wiederhergestellt werden könnte, der jetzt in den letzten Jahren doch sehr gestört ist. Wenn Sie an die Übergriffe der Presse denken, an die Indiskretionen, die auch vor der Intimsphäre nicht Halt machen, dann werden Sie ungefähr verstehen, was ich meine. Und dieses nur, um Ihnen zu zeigen, wie sich der Ehrenschutz entwickelt hat, allmählich aus dem Zustand, wo die Menschen im Einzelnen selbst darüber zu entscheiden hatten, ob und wann ihre Ehre verletzt war, über die Zeit, wo erst Ehrengerichte den Tatbestand einer Beleidigung feststellen mussten, bis in die heutige Zeit der Verallgemeinerung des Rechtsschutzes durch den Staat. Und hier wäre eben zu untersuchen, ich deute das ja vorhin an, ob Ehrenkodizes einzelner Stände überhaupt dadurch überflüssig werden. Ich selbst glaube es allerdings nicht. Und nun Römisch 3, die soziologische Seite. Ehrfurcht ist eine menschliche Grundhaltung gegenüber Gott oder dem als metaphysisch empfundenen höchsten Wert, aber auch gegenüber den Lebensordnungen, an deren Geltung und Dauer das gesittete und geschichtlich bedeutsame Dasein der Menschen gebunden ist. Nächst dem auf Gott bezogenen Gewissen ist die Ehre der höchste Maßstab sozialer Tugenden. Sie hat also im Zusammenleben der Menschen neben der persönlichen eine allgemeine Funktion und wird deswegen auch in den Gesellschaftswissenschaften behandelt. Dort werden Ehrfurcht und Ehrliebe als tief in der menschlichen Natur angelegte Antriebe beschrieben und spielen als Quelle des sittlichen Lebens in Volk und Staat eine bestimmende Rolle. Sie ermöglichen es, der Gesellschaft und ihren Gruppierungen sich eine Ordnung zu geben, die von den Einzelnen freiwillig bejaht und ohne Zwang befolgt wird. Es würde hier zu weit führen, darauf einzugehen, wie Gesellschaftsordnungen entstehen und sich in Wechselwirkung mit den Anforderungen des Lebens entwickeln und wandeln. Aber für unsere Betrachtungen ist es wichtig, dass die gesunden Gemeinschaften die zuchtvolle Einordnung als Wertzuwachs der eigenen Persönlichkeit erlebt und honoriert und gegenüber der mehr oder weniger beschränkten Klugheit des Einzelnen die höhere Weisheit der Institution anerkannt wird. Dem philosophischen Begriffspaar äußere und innere Ehre werden also von der Soziologie zwei Erscheinungen des gemeinsamen Lebens zugeordnet, ein gesellschaftlich anerkanntes Ansehen und ein von der Gesellschaft erwartetes Verhalten. Letzteres ist besonders wichtig für unser Thema. So gesehen wirkt Ehre als ein Instrument der Gesellschaftskontrolle, ja der Gesellschaftserhaltung. Sie verwirklicht sich als persönliche Ehre, als Familien-, Sippen- oder Standesehre. Römisch 4 Praxis. Bis ins 9. 10. Jahrhundert hinein gab es eine exklusive Ehre bestimmter Stände und Schichten. Heute ist die Ehre liberalisiert, das heißt gleichmäßiger verteilt worden. Aber, meine Damen und Herren, verallgemeinern heißt in diesem Fall ganz entschieden auch verflachen. Wenn wir auf eine Differenzierung der Ehrbegriffe, wie sie aus der Aufspaltung in Familiensitten und Standesehre hervorgeht, verzichten, riskieren wir zugleich eine Aufweichung vieler Grundsätze. Und nun geht in der modernen Gesellschaft ein Abbau der traditionsreichen Stände zugunsten der weit kurzlebigeren Eliten vor sich. Die neue Auslese richtet sich zumeist nach den Kriterien Besitz, Leistung, Bildung bzw. Wissen, politischem Einfluss. Und wie steht es hierbei um die Ehre? In pluralistischen Staaten gibt es viele Eliten und Gruppen mit verschiedenen Ehrauffassungen, bis herab zu der Gangster-Ehre. Auch die kommunistische Führungsschicht hat ja schließlich ihren Ehrenstandpunkt, wenn wir auch den ersten Teil dieses Wortes vielleicht in Anführungsstriche setzen möchten. Den letztgenannten Gruppen ist allerdings gemeinsam, dass ihre Ehre nicht auf freier Entscheidung beruht und ihre Anerkennung daher durch Androhung nackter Gewalt erzwungen werden muss. Einen gewissen Zwang übt allerdings auch die Etikette aus, die zwar ihren guten Sinn hat, aber nur die äußere Seite der gesellschaftlichen Kontrolle berührt, und darum wirken ja auch Bücher, die sich mit der Etikette befassen, sehr oft so lächerlich, jedenfalls auf diejenigen, die innere Haltung besitzen. Sie erinnern sich ja der oft bis ins Lächerliche gehenden Kommentare zu dem schönen Buch von der Fabrik. Nun, die moderne Psychologie hebt die große Bedeutung hervor, die der Ehre im Sinne von Ruhm bei Zeitgenossen und Nachwelt als Ziel menschlichen Geltungstriebes zukommt. Die traurigen Blüten, die ein übertriebenes Geltungsbedürfnis hervorbringt, sind ja sattsam bekannt, und ich verweise nur auf den nie verstummenden Vorwurf Standesdünkel. Die Eliten, ohne die moderne Gesellschaft undenkbar ist, werden vielfach von Impulsen des Geltungsdrangs mitgetragen, was verständlich ist, da sie ja tatsächlich der öffentlichen Geltung bedürfen, um überhaupt wirken zu können. Aber umso wichtiger ist es, dass eine echte Ehrauffassung diesen Trieb kontrolliert. Und daher ist es wünschenswert, dass ehrenhafte und zuchtvolle Menschen das Bild der neuen Eliten mitprägen und in ihrer Entwicklung bestimmen, und dass ihre Lebensordnung als Beispiel auf weite Schichten, auf weitere Kreise ausstrahlt. Wir alle haben ja erlebt, was ein irregeleiteter Geltungstrieb anrichten kann, wenn er sich der nationalen Ehre bemächtigt und in ideologische Rassenruhmsucht umschlägt. Diesen reißenden Strom im Leben der Völker einzudämmen, sind Christentum, Moral und alle staatserhaltenden Kräfte bemüht. Aber gerade die Ehre hat hier, wie ich meine, besondere Erfolgschancen, da sie den Geltungstrieb an seinem Ursprung abfangen kann, um ihn in das Bett der Gesittung zu leiten. Denn sie verschafft Geltung dem, der sich gesittet verhält. Die soziologischen Betrachtungen ergeben also nach allem, dass die Ehre im Zusammenleben der Menschen und Völker eine zentrale Funktion ausüben kann. Und nun zum zweiten Teil, zum Adel. Auch hier zuerst der Versuch einer Begriffsbestimmung unter Römisch 1. Und hier möchte ich Ein Zitat, das einigen von Ihnen schon bekannt ist, aus dem Schweizer Lexikon wiederholen, weil es mir so besonders schön zu sein scheint. Adel, so sagt das Schweizer Lexikon, ist Ausdruck für das Edle im Menschen, für eine bestimmte menschliche Haltung. Adel ist das Symbol für das unanfechtbar Abgehobene, für den Gegensatz, aber nicht Widerspruch zum Gemeinen. Während das Frivole im Alltag, der Mut und die Feigheit in außerordentlichen Situationen, die menschliche Güte oder Bösartigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen ihren Schwerpunkt haben, ruht der Adel ausschließlich in sich selbst, wird beziehungslos und rein Ausdruck und Verkörperung hoher menschlicher Werte und deren Gefäß, in welcher zum Beispiel die reine Schönheit sich zum Symbol für dessen ethischen Gehalt gestaltet. Aus seinem Abgehobensein tritt das differenzierte Feine und der Ernst seines Kulturträgertums nach außen. Nun, meine Damen und Herren, mit dieser Begriffsbestimmung ist natürlich nicht der Adel als Stand gemeint, sind wir also hier nicht besonders angesprochen, sondern der Adel als Eigenschaft, als besondere Qualität gemeint, die nicht nur den Trägern adeliger Namen zugeordnet sind, aber, und das dürfen wir nie vergessen, von ihnen jedenfalls immer erwartet werden wird. Adel ist eine ursprünglich in allen Völkern vorkommende Schicht, der durch ererbtes Ansehen, größeren fortdauernden Besitz und besondere Leistung ausgezeichnete Geschlechter. Adel erscheint in Gesellschaften mit ausgeprägter Schichtung immer als eine Minderheit sozial höher stehender Menschen. Er unterscheidet sich je nach vorherrschenden Wertvorstellungen von den übrigen Schichten auch durch eine von ihm vorausgesetzte höher stehende Haltung. Beim Aufkommen neuer Wertordnungen unterliegt der Adel aber leicht dem Wert- und Funktionsverlust. Und darüber werden wir uns wahrscheinlich wohl in der Diskussion im Anschluss an meine Ausführungen zu unterhalten haben. Sehr typisch für die wechselnden Vorstellungen von einem Edelmann in dem erweiterten Bild eines Gentleman ist die Kennzeichnung, die ich in einem alten englischen Gesetzbuch gefunden habe, die so beginnt: Who can live idly and without manual labor and will bear the port, charge and countenance of a gentleman, he shall be called master and taken for a gentleman. Wer also müßig oder ohne Handarbeit leben und für ein standesgemäßes Auftreten aufkommen kann und die Haltung eines Gentleman hat, der soll als Gentleman gelten. Nun, ich glaube, in unserer Tradition liegt eine etwas andere Vorstellung von Edelmann. Und ich möchte hier an das erinnern, was Baron Wilhelm Wrangel so ausgezeichnet in der Kennzeichnung der adligen Haltung in seinem Düsseldorfer Vortrag gesagt hat, indem er adlige Haltung mit Ritterlichkeit, Edelmut, Höflichkeit und Ehrgefühl umschrieb. Im Sprachgebrauch ist Adel die Bezeichnung sowohl des aus einer Elite gewachsenen Standes mit besonderen Vorrechten als auch einer adligen Gesinnung, die ihn befähigt, weiter zu bestehen, wenn seine Vorrechte erloschen sind. Nun, da Professor von Sievers in seinem Vortrag die Phänomenologie des Adels behandelt hat, also die Entwicklungsgeschichte, so kann ich darauf verzichten, näher auf das Begriffliche einzugehen. Aber ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle noch empfehlen, sich diese Vorträge durchzulesen, weil sie sozusagen das Hintergrundmaterial für die zukünftige Arbeit vorbereitet haben. Aus all diesen Vorträgen ergibt sich, dass die Ehre und der Adel als Begriffe wandelbar sind und letzten Endes empfunden, erlebt werden müssen. Und nun zur Praxis. Römisch 2. Ich würde am liebsten an Sie Seminararbeiten zergeben, an die Historiker unter Ihnen, über die Lebensgewohnheiten des Adels vom Mittelalter bis zur Neuzeit, an diejenigen, die sich für Philosophie interessieren, über die Erziehung junger Adliger und ihre Charakterbildung durch Umwelteinflüsse. Und eine Spezialarbeit könnte auf der Praxis der Ehrenhändel von der Edda bis zu den Waffenstudenten gelten. Man könnte den Adel als Kriegerkaste, den Adel im Staatsdienst, den Adel als Grundbesitzer, Adel und Kultur, Adel und Wissenschaften und was alles noch mehr untersuchen. Aber leider wird sich dabei herausstellen, dass das meiste historisch betrachtet werden muss. Adel und Ehre im praktischen Leben muss von uns noch erkannt, erlebt und selbst gestaltet werden. Ich sagte schon in der Begriffsbestimmung des Adels, dass unser Stand aller Rechte und Pflichten entkleidet nur noch in Haltung und Gesinnung fortbestehen kann. Und ich möchte hier nochmal darauf verweisen, was nach baltischer Tradition die adelige Lebensführung kennzeichnet. Ritterlichkeit, Edelmut, Höflichkeit und Ehrgefühl haben wir schon angesprochen. Dazu kommt ein persönlich sauberes Verhalten und eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Abweichungen von dem Wege, der durch das Gesetz der größeren Gemeinschaft vorgeschrieben ist. Und zu diesen soziologisch so wichtigen Tugenden gesellt sich die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit, die Voranstellung von Pflichten gegenüber den Rechten, das Gefühl der Mitverantwortung für andere Schichten und Völker, die Ehrfurcht vor den Frauen und die Pflege des Familiensinns, die diakonische Bereitschaft, die der Johanniterorden pflegt, knüpft an die ritterliche Hilfsbereitschaft gegenüber allen Schwächeren an, die dem Edelmut entspricht. Baron Wrangel hat angeführt, dass der Adel geschichtlich gesehen für die Freiheit sehr viel breiter Gesellschaftsschichten gekämpft hat. Im Besonderen stellte er fest, dass die vom baltischen Adel errungene und gegenüber den verschiedenen Herrschern zäh verteidigte Selbstverwaltung ein hohes Maß von politischer Freiheit verkörpert, die Grundlage der späteren Selbstständigkeit der baltischen Staaten gewesen ist. Nun meine ich, dass das deutsche Volk in seiner gefährlichen geografischen Zwischenlage und in seiner geistigen Übergangssituation auch besonderer Hilfen bedarf. Das hat man zum Beispiel auch als Begründung dafür angeführt, dass der deutsche Ritterorden jetzt mit allerhöchster Unterstützung in der Bundesrepublik wieder aktiv wurde. Von dem Adel kann man Kraft seiner christlichen und ritterlichen Tradition ebenfalls eine Hilfsstellung erwarten. Da die politische Geschichte immer mehr zur Geschichte der Gesellschaftspolitik wird, wächst die Bedeutung der Führungsschichten im Vergleich zu einzelnen führenden Persönlichkeiten, wie mir scheint, immer stärker. Obwohl die Bundespraxis, ja, wenn man an Adenauer denkt, das Gegenteil zu beweisen scheint. Aber ich glaube, nur noch für kurze Zeit. Und der Adel müsste, meine ich, die Dynamik haben, die Führungsschichten mit seiner Ehrauffassung zu durchdringen. Nicht nur Besitz, Bildung und Leistung, auch das geschärfte Ehrgefühl müssten zum Kriterium der Auslese werden. Und ein gesteigertes Ehrgefühl ist angesichts des immer mehr zunehmenden Zweckmäßigkeitsdenkens und der erschreckend sich ausbreitenden Korruption, die auch die Führungsschichten erfasst, geradezu unentbehrlich. Sie haben ja leider in diesen Tagen gerade einen Prozess abrollen sehen, der dieses Problem in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt hat. Allerdings möchte ich meinen, dass man hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat und dass die Richter, das hat die Welt meiner Auffassung nach recht gut unterstrichen, hier in die Rolle des Staatsanwalts verfallen sind, die ihnen nicht zustehen sollte. Die Bereiche, in denen der Adel mitarbeiten kann, seien hier nur angedeutet. Er tut es bereits in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den kulturellen Bereichen, in den Kirchen und so weiter. Aber wahrscheinlich fehlt ihm dabei doch die geistige Stütze einer festen Gemeinschaft, die seine Wirkung wesentlich steigern könnte. Und ich glaube, wir sollten doch versuchen, was in unseren Kräften steht, zu tun, diese Gemeinschaft des Adels, und damit meine ich natürlich nicht nur den baltischen Adel, sondern den deutschen oder vielleicht auch sogar den europäischen Adel im Ganzen, zu stärken. In der Vereinzelung und in der Zerstreuung kann man einem hohen Ideal schwer nachleben. Und man kann auch nur mit Mühe eine Auffassung zur Geltung bringen, wenn man allein für sie eintritt. Und darum ist Zusammenschluss und Gemeinschaft eine der Voraussetzungen dafür, dass der Adel irgendwelche Aufgaben erfüllen kann. Und darum freue ich mich, dass unsere Tagungen im kleinen Ausschnitt des baltischen Adels das eine jedenfalls immer ergeben, das angebaut wird. Immer wieder gesellen sich neue Gesichter zu uns, die wir in unsere Gemeinschaft mit aufnehmen und damit die Grundlage verbreitern. Dass die Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn sie sich im Wandel der Anforderungen lebendig erhält, braucht nicht betont zu werden. Und dazu bedarf es nicht nur einer lebendigen Gesinnung, sondern auch einer Ausbreitung rein zahlenmäßiger Art. Nun die Frage, ob wir uns dieser Erfordernisse wirklich bewusst sind. Und ich muss Ihnen gestehen, meine Damen und Herren, dass mich immer eine große Ungeduld überfällt, wenn die leitenden Gremien unseres baltischen Adels bis hin zum Verbandstag von Fragen erfüllt sind, die den Beratungen den Stempel eines unerquicklichen Formalismus aufdrücken. Jahrelange Diskussionen über unser Selbstverständnis, das muss, meine ich, endlich aufhören. Und zwar so, dass die aktiven Kräfte nicht in die Resignation geführt werden. Sicher sollen wir allen dankbar sein, die uns veranlasst haben, darüber nachzudenken, ob die Ritterschaften noch fortbestehen oder nicht. Und diejenigen, die sich sehr eingehend mit diesem verwickelten Fragenkreis befasst haben, haben nicht nur Sachverständnis, sondern auch Geduld und Vorurteilslosigkeit bewiesen. Aber wir dürfen doch das eine nicht vergessen. Als wir seinerzeit der Verband der Angehörigen der baltischen Ritterschaften nach dem Kriege wieder gebildet wurde, wollten wir fortleben lassen, was zu einem großen Teil Haltung, Gesinnung und Zusammengehörigkeit der baltischen Edelleute bestimmt hat. Nun, bei der Verwirklichung dieser Aufgabe haben wir uns vielleicht etwas schnell über Schwierigkeiten hinweggesetzt, die in Zeiten eines weniger tiefen Umbruchs uns vielleicht etwas länger aufgehalten hätten. Es ist auch ganz verständlich, dass hier und da Bedenken aufgetreten sind und sich zu Anfragen und Mahnungen verdichtet haben, beispielsweise zu dem Problem der Neuaufnahmen. Aber wir sind doch diesen Dingen nachgegangen und wir haben versucht, sie zu beantworten und zu berücksichtigen. Obwohl, und ich gehöre ganz entschieden zu den jetzt Angesprochenen, der eine oder andere von uns unwillig werden konnte, weil durch diese Dinge Aufmerksamkeit und Kräfte gebunden wurden, die für andere Arbeiten nötig sind. Arbeiten, die in die Zukunft weisen können. Es ist gut, dass unsere Sachverständigen uns über die rechtlichen und geschichtlichen Grundlagen des Adels und der baltischen Ritterschaften im Speziellen belehrt haben, aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass wir in einer Übergangssituation leben, in der Entscheidungen über unsere Adelsgemeinschaft nicht nach juristischen Gesichtspunkten sondern nach soziologischen und politischen Bedingtheiten gefällt werden müssen. In solchen Zeiten sind viele Formen sogar unwiderruflich zerbrochen. Bei uns ist das nicht einmal der Fall. Wir können an alte Formen anknüpfen und vieles von ihrem Inhalt hat sich erhalten. Aber wir müssen vermeiden, dass die Form den Inhalt am Wachstum hindert. Und mir scheint, dass das kompromisslose Festhalten an äußerer Tradition dem Kompensationsbedürfnis für viele erlebte Enttäuschungen entspricht. Die Mehrheit unserer Matrikelkommission, und das war also ein Kreis von Herren, die von dem Rat der baltischen Ritterschaften eingesetzt wurde, der von dem Rat der Ritterschaften eingesetzt wurde, um diese ganzen Probleme zu untersuchen, hat nun festgestellt, dass wir als Adelskorporation fortbestehen. Aber eine Korporation, die nicht die Souveränität besitzen sollte, im Rahmen der Gesetze natürlich ihr Verhalten selbst zu bestimmen, scheint mir ein Unding. Damit will ich gewiss nicht sagen, dass wir nun unbekümmert Neuaufnahmen in die Ritterschaften vornehmen könnten, ehe nun absolute Klarheit über unsere Absichten geschaffen und die Satzungen entsprechend geändert worden wären. Aber wir dürfen nicht zu viel Zeit auf diese Dinge verwenden. Denn wir leben, meine ich, in einer sehr ernsten Gefahrenzone. Die Gefahr wird meistens unterschätzt. Aber wenn man, wie ich, so mittendrin in der politischen Arbeit steht und sieht, wie die Aufweichung der Geister fortschreitet und die Unterwanderung zunimmt und wie das Fundament, auf der unsere freiheitliche Staatsordnung und unser ganzes Leben beruht, unterminiert wird, dann kann man nur von größter Sorge erfüllt werden. Nun glaube ich, dass jede Gemeinschaft, jeder echte Gesellschaftskern hier die Pflicht hat, sich der Standhaftigkeit zu befleißigen und dieser Tendenz entgegenzuwirken. Und darum auch der Appell an unsere Gemeinschaft, sich nach Möglichkeit fest zusammenzuschließen und ihre Arbeit zu aktivieren. Und das müssen wir nicht nur aus Verantwortung für unsere Jugend, die ja in der Zukunft leben will, tun. Wir sind uns ja alle darüber einig, dass Adel nur in Freiheit bestehen kann, die Freiheit aber verteidigt werden muss. Es geht aber hier einfach auch um unsere Selbsterhaltung. Und der Adel muss helfen, dass das Bewusstsein für die Freiheit unserer in das Bewusstsein unserer Mitmenschen gehoben wird. Diejenigen, die nicht unter unseren politischen Gegebenheiten leben, also etwa vom Auslande her, die Dinge betrachten können, wahrscheinlich gar nicht ermessen, dass es sich hier wirklich um Sein oder Nichtsein handelt. Und ich finde, dass wir bisher nicht das richtige Gleichgewicht zwischen theoretischer Besinnung und der Suche nach dem Beitrag gefunden haben, den wir im Sinne unserer Tradition für eine lebenswerte Existenz christlicher, ritterlicher und freiheitlich denkender, ehrenhafter Menschen zu leisten haben. Nun müssen wir uns natürlich überlegen, wenn wir von Aktivierung sprechen, von einem Beitrag, von Aufgaben, wie nun im Speziellen solche Aufgaben aussehen können. Und ich habe hier versucht, einen Katalog der Aufgaben, das wäre also Römisch 3 zu B, Adel, aufzustellen. Dieser Katalog ist aus unserer baltischen Situation gesehen, kann aber mutatis mutandis auf andere Ritterschaften übertragen werden. An erster Stelle steht die Sammlung. Es ist ja immer noch so, meine Damen und Herren, dass viele Träger baltischer adliger Namen außerhalb unseres Verbandes stehen, weil sie sich auf dem Standpunkt stehen, der ganz richtig ist, dass man kraft Geburt zur Ritterschaft gehört und nicht noch irgendeinem Verein beizutreten braucht. Aber wir leben ja nun in einer modernen Demokratie, die ihre Gesellschaftsprobleme nach bestimmten gesetzlichen Bestimmungen regelt und müssen uns dieser Situation anpassen. Wir müssen also durch eine persönliche Willenserklärung einem Verband der baltischen Ritterschaften beitreten, um ihm die repräsentative Wirkungsmöglichkeit für die baltischen Ritterschaften zu geben. Und da könnte gerade die Jugend, wie ich meine, recht viel dazu helfen, die noch nicht vollständige Sammlung zu vervollständigen. Es gibt in allen Bezirksgruppen Einzelgänger, aber auch ganze Familien, die noch nicht einmal etwas von den Tagungen der baltischen Ritterschaften gehört haben, die das Nachrichtenblatt nicht beziehen und die auch von der Jugendarbeit nichts wissen. Man sollte überall die Kenntnis von der Tatsache der baltischen Ritterschaften verbreiten helfen. Das wäre also Sammlung. Das zweite ist der Wichtigkeit nach die Jugendarbeit. Und damit sei nur angedeutet, das Problem der Erziehung, der Ausbildung, der Starthilfe ins Leben und der Förderung durch das ganze Leben hindurch. Durch Empfehlungen, durch Kontakte, diese Freizeiten oder Tagungen, die Sie veranstalten, dienen ja auch dieser Aufgabe. Man sollte sich überlegen, wie man Kartelle zu anderen Jugendgruppen, es brauchen ja nicht immer nur adlige Kreise damit, gemeint sein, bildet. Die Jugendarbeit muss noch verstärkt werden. Hand in Hand damit aber dürfen wir auch das Alter nicht vergessen. Die Versorgung des Alters lässt noch viel zu wünschen übrig. Es sind noch zu wenig Heime da. Und das Alter wird, ganz allgemein muss man das sagen, noch viel zu wenig herangezogen zu bestimmten Aufträgen. Das Alter kann man ja doch noch sehr viel stärker auswerten, denn es ist Traditionsträger und kennt noch die Geschichte des baltischen Adels, die Ihnen ja nur aus einzelnen Vorträgen bekannt geworden ist. Man kann das Alter verwenden zur Verwaltung der noch vorhandenen Sammlungen der Archive, aber auch zur Auswertung dieser Archive. Es liegt noch so viel wertvolles Material in den Schubfächern und in den Schränken. Und als vierten Punkt möchte ich aufzählen, die dringende Notwendigkeit, die Verbandsarbeit zu entroutinieren. Ich meine, dass die Verbandstage ganz anders aufgezogen werden müssten, dass man sich nicht nur über Anträge und Sorgen formaler Art dort unterhält, sondern dass man jeweils Vorträge in den Mittelpunkt stellt und wirkliche Diskussionen veranstaltet, an der die breite Teilnehmerschaft auch sich aktiv mitbeteiligt. Es ist ja bisher immer nur so, dass die Delegierten zu den vorliegenden Anträgen, die wer weiß wie lange vor den Verbandstagen eingereicht werden müssen und dann in den Bezirksgruppen noch durchgeredet und besprochen werden müssen, dass die Delegierten zu diesen Fragen Stellung nehmen müssen und dann in einer sehr schwierigen Prozedur von Anträgen und Abstimmungen zu irgendeiner Meinungsbildung kommen. Ich glaube, man müsste viel stärker alle, die sich zu einem Verbandstag begeben, an der Zukunft unserer Ritterschaften beteiligen. Denn sonst wird es unweigerlich dazu kommen, dass man nur zu Festen fährt, sich freut, dort Bekannte und Verwandte zu treffen, aber zu den eigentlichen Beratungen kein persönliches Verhältnis gewinnt. Und ich fürchte, dass das vor allen Dingen für die Jugend zutrifft. Und nun noch als weiteren Punkt eine ganz persönliche Idee von mir. Ich glaube, wir müssen neue äußere Formen entwickeln, die vielleicht von vielen von Ihnen als längst überlebt, abgelehnt werden mögen, aber die doch gerade heute wieder an Bedeutung zu gewinnen scheinen. Wenn Sie an die wachsende Bedeutung der Liturgie in der evangelischen Kirche etwa denken, wenn Sie daran denken, dass im evangelischen Bereich wieder Bruderschaften und Orden entstehen, ich erinnere an die Brüder von Tese, die jetzt, wie ich vor ein paar Tagen gehört habe, auch eine Niederlassung in Deutschland planen. Sie sehen auch in anderen Kreisen eine Entwicklung zu neuen Formen. Also mir schwebt, ohne dass ich nun ein ganz deutliches Bild davon habe, was man tun könnte, vor, dass man unserem Verbandsleben darin mehr Würdigkeit geben könnte, wenn es auch in vielen Dingen sich nur um äußerliche Verhaltensfragen handeln kann. Die weiteren Aufgaben sind nicht speziell baltisch. Ich habe sie ja schon vorhin angedeutet. Wir müssen sehen, dass wir unseren Gesellschaftsvorstellungen eine breitere Wirkung geben, meine jetzt im soziologischen Sinn, dass unsere Auffassungen in Staat, Wirtschaft, Wissenschaft mehr zur Wirkung kommen und dass die Klammerwirkung des Adels gerade bei der europäischen Integration wirksam zur Geltung kommt.